Ich habe einen Text mitgebracht, der schließt daran an. Jesus ist mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung und dann kommen sie zurück. Und da finden wir in der Bibel folgenden Bericht. Und sie kamen zu den Jüngern, das sind also die anderen aus dem Jüngerkreis, und sahen viel Volks um sie und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und alsbald, als alles Volk ihn sah, entsetzten sie sich, liefen herzu und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr euch mit ihnen? Einer aber aus dem Volk antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, so reißt er ihn und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben. Und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn her zu ihm, und alsbald, da ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte den Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was? So erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wie sprichst du, kannst du was? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alsbald schrie des Kindes Vater und sprach, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da nun Jesus sah, dass das Volk herzulief, bedrohte er den unsauberen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest und fahrest hinfort nicht in ihn. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe ward, als wäre er tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und da er heimkam, fragten ihn seine Jünger allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren, als durch Beten und Fasten. Ihr Lieben, es gibt ja viele Hauskreise, die arbeiten mit dem Arbeitsheft Hauskreismagazin. Und da ist es, soviel ich weiß, ohne Ausnahmen immer so, wenn der Bibeltext gelesen ist, dann geht es erst einmal darum, nun sagt doch mal eure Reaktionen, die so ganz impulsiv entstehen in diesem Augenblick. Was habt ihr denn für spontane Reaktionen auf diesen Bibeltext? Wenn wir das jetzt zusammenfassen würden, ich glaube, dann wären wir längst über 12 Uhr. Und deswegen will ich das mal machen. Aber ich wäre höchst interessiert, wenn einige mir nachher vielleicht mal mitteilen, das habe ich dabei noch gedacht. Was ist mir so durch den Kopf gegangen? Ihr Lieben, das ist ja auch eventuell meine und unsere gemeindliche Situation etwa 2000 Jahre später. Gemeindeglieder in nachrangige Aktivitäten verwickelt und da, wo es brennt, hilf und erfolglos. Zum Glück nimmt sich Jesus der Problematik an, ist ja eigentlich auch ganz folgerichtig, denn um seine Sache geht es ja letztendlich. Und wie schön, dass hier nochmal so deutlich wird, dass Krankenheilung im Neuen Testament der Normalfall ist. Und wie schade, schade, dass dies heute nicht mehr der Regelfall ist. Glaube auf der Stufe, wie sie bei dieser Aufgabe notwendig ist, tja, so weit sind wir eben noch nicht. Außerdem liegt ja ein besonders hartnäckiger Fall vor. Dafür haben wir allerdings auch zu wenig Zeit, um uns darauf einzustellen. Und vor allen Dingen auch mächtig Angst, wenn es um Dämonenbefreiung geht. Und dann noch. Diesmal ist Jesus so direkt. Er stellt uns ja bloß. Wir haben noch genug an dieser Einstufung durch Jesus zu tragen, ungläubiges Geschlecht. Und unsere für diesen Fall entscheidenden Defizite, die werden dann auch noch ganz explizit genannt. Aber so ist das, wenn Jesus nicht mehr in der Kirche, in den Gemeinden anzutreffen ist, dann ist das wirklich eine trostlose Gesellschaft. Auf jeden Fall hat sie keinerlei anziehende und einladende Ausstrahlung. In diesem Text wird die Jüngergemeinde oder die Gemeinde mit ihrem Elend und ihrer Ohnmacht beschrieben in 4 Worten. Und sie können es nicht. Die Gemeinde ist nicht in der Lage, Gottes Bereitstellung abzurufen. Und jetzt könnte man sich darin steigern in Reaktionen und emotionales Empfinden. Wollen wir nicht machen. Wir verlassen die Gefühle, Emotionen und wenden uns mal dem Text zu und fragen, was sollen wir lernen, was wird hier wirklich übermittelt. Jesus und seine Jünger werden also ganz deutlich mit einem Problem konfrontiert. Ein Problem, wie ich meine, das viel weniger ein medizinischer Fall, denn ein geistlicher ist. Hier wird deutlich, was in unseren Tagen von einigen ja vehement bestritten wird. Aber es gibt sie, die Welt der Dämonen. Diese Geister, die nicht dahin schlummern, oder wenn sie dahin schlummern, nur mit einer Zielsetzung, sich wie Bestien auf Menschen zu stürzen und sie fertig zu machen. Und eine mögliche Situation wird hier beschrieben. Je nachdem, wo du lebst und wie du lebst, manchmal musst du nur die Augen aufmachen und du siehst des Teufels Werke ganz in deiner Nähe. Und Filme sind hier nicht zur Veranschaulichung notwendig. Böse Geister im Menschen, das ist traurige Realität. Verfolgt doch nur einmal die Nachrichten einer Woche. Denk mal an die letzte Woche. Wie viele Familien ausgelöscht wurden, der da in Norwegen. Und dann die vielen kleinen Dinge, die ja gar nicht genannt werden. Unser Text beschreibt die grausame Zerstörung der herrlichen Schöpfung Gottes. Und mit der Medizin im klassischen Sinn ist hier gar nichts auszurichten. Vielleicht kann man mit Psychopharmaka den Menschen ja ruhig stellen. Ja, man kann ihm da ja fast das Leben nehmen. Aber Hilfe sieht doch anders aus. Und nach meinem Kenntnisstand ist die Dämonenbefreiung innerhalb des biblischen Heilungsdienstes auch ein ganz heißes Eisen. Ich habe die Predigt schon in den Ferien an 2 anderen Gemeinden gehalten und da ist mir das bestätigt worden. Das ist ein heißes Eisen. Und in unserem Text, die beschriebene Situation, da müssen wir einfach feststellen, dass nur der Sohn Gottes hier wirklich helfen konnte. Und die hier geschilderte Situation ist ein Beleg dafür, für diese Tatsache, dass Jesus einen erbitterten Kampf gegen die Verwüstungen des Lebens, und das ist eben Krankheit, Gebundenheit, Sünde und was noch alles gibt, geführt hat. Und hier dokumentiert Jesus aber nicht nur seinen Kampf, das wäre ja schon edel, sondern er dokumentiert seine Macht gegenüber dem Satan. Und entscheidend in unserer Situation schon vor seinem Tod auf Golgatha und der Auferstehung. Denn jetzt kommt etwas Wunderbares. Nach Golgatha und Ostern ist Jesus Christus der einzige Facharzt für Dämonenbefreiung und Austreibung. Weil er den Chef dieser Geister, den Satan, eben kaltgestellt hat. Er hat ihn besiegt. Und das ist so. Die Machtfrage ist zu seinen Gunsten entschieden. Das können wir uns gar nicht oft genug in unser Gedächtnis und unser Wesen hineinrufen. Und mit Jesus, das singen wir manchmal, das kennen wir, beginnt die Königsherrschaft Gottes. Und das heißt doch mit anderen Worten, die Herrschaft des Satans muss nicht mehr akzeptiert werden. Hier wird auch einmal mehr deutlich, dass Jesus daran interessiert ist, zu helfen. Weit über den medizinischen Bereich hinaus. Aber Jesus wird manchmal auch begrenzt. In seinem Tun eingeschränkt und direkt zurückgehalten. In Nazareth war das so. Weil die Menschen in Nazareth nicht an Jesus glaubten, konnte er dort nur wenigen Kranken helfen. Ihnen legte er die Hände auf und sie wurden gesund. Er wunderte sich, dass ihn die meisten in ihrem Unglauben ablehnten. Ich wage mal eine Behauptung. Ein Grund, warum manche Menschen ihre Heilung von Jesus nicht empfangen, liegt vielleicht auch im gemeinschaftlichen Unglauben. Das ist hammerhart. Und hier gibt es den gemeinschaftlichen Unglauben der Jünger und des Vaters. Unser Bericht verdeutlicht doch, wie brennend Jesus an der Heilung interessiert ist. Der anfängliche Misserfolg könnte zur Annahme verleiten, dass es nicht der Wille Gottes sei, einen solchen Menschen zu heilen. Aber wir haben es ja gehört, Jesus kam vom Berg herab und befreite den Jungen. Außerdem, die Jünger erhalten die gelbe Karte. So bewies er den Willen Gottes, selbst dann zu heilen, wenn seine erwählten Stellvertreter ihn nicht heilen können oder es tun konnten. Hier wird so ein Stück von dem Profil Jesu deutlich. Allen werden die Augen geöffnet, um zu erkennen, wozu die Macht Jesu Christi imstande ist. Heilung ist nicht die Ausnahme, sondern gehört zum Glauben. Und Jesus spricht hier in unserem Text ganz klar eine Einladung zum Glauben aus. Und Jesus tadelt die Jünger nicht, weil sie etwas versucht haben, was ihnen nicht zukam. Er bedauert sie auch nicht, weil ein wohlgemeinter Versuch dieses Mal fehlgeschlagen ist. Steht nichts im Text. Es ist ganz eindeutig der Unglaube, der sie ohnmächtig gemacht hat. Es gilt nach wie vor, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Es war, so ist mir das so gegangen, als ich mich vorbereitet, als ob Jesus allen, den Jüngern und dem Vater sagen wollte, die Heilung des Jungen hängt nicht von mir ab, sondern von euch. Das Unvermögen liegt beim bittenden Vater wie den Jüngern im fehlenden oder sagen wir zu dürftigen Glauben. Und der Vater hat keine Berechtigung, verächtlich auf die Jünger herabzusehen. Könnte er glauben, so wäre ihm alles möglich. Dann könnte er bitten und empfangen. Und Gottes ganze Güte stände ihm bei. Und hier wird wieder deutlich, Jesus, der ergeht sich nicht in Nebensächlichkeiten. Er lenkt die Blicke des Vaters auf das Hindernis. Und dann geschieht beim Vater etwas, wo wir oft abgestumpft und gleichgültig sind. Vielleicht ist das ja bei euch anders als bei mir. Soll mein Kind wegen meines Unglaubens leiden und womöglich verwelken? Und ich spüre das direkt, wie ein Sünder schlägt er an seine Brust und da ist keine Gleichgültigkeit mehr. Da ringt einer um das Leben seines Kindes. und bekennt beides gleichzeitig. Seinen Glauben und seinen Unglauben. Denn das ist beides wahr. Kommt uns das nicht bekannt vor? Er glaubt und weiß doch, dass er schwankt und mit Zweifeln kämpft. Geht aber einen Schritt des Vertrauens. Zuerst sein, ich glaube, ich traue es dir jetzt zu. Du bist der Sieger und die finstere Macht ist nicht der Sieger. Er kennt sich aber nur zu gut, wie schnell der Unglaube daneben aufsteigt und bittet deshalb für seinen Unglauben um Jesu Hilfe. Sieh meinen Unglauben nicht an, versage mir seinetwegen deine Hilfe nicht. Erweise dich über meinen Unglauben hinweg als der, der sich erbarmt. Hier wuchs Vertrauen zu Jesu Gnade und Barmherzigkeit. Das war ihm nicht mehr jener Unglaube wie in Nazareth, der Jesus unfähig zum Helfen machte, sondern das war jetzt ein Unglaube, der sich nach Überwindung auf Abhilfe, auf Eliminierung durch den Gottessohn sehnte. Der als abzureißende Wand zwischen sich und Jesus gespürt wurde und weg musste. Der Vater sah also beides, seinen Glauben und seinen Unglauben, sein fehlendes bzw. löchriges Vertrauen, von dem er befreit werden wollte. Und wer möchte das nicht? Aber neben dem Vater gibt es da auch noch die Jünger, vom Meister ebenfalls in das ungläubige Geschlecht eingereiht. Die Jünger erhielten vom Vater des Juden die zutreffende Bewertung und sie konnten es nicht. Das ist schon hammerhart. Und das vor der ganzen Mannschaft, die da ist. Das sitzt und lähmt noch mehr, wenn man bedenkt, dass sie mit Jesus unterwegs waren. Mit der Erscheinung des glaubenden Menschen hier auf Erden, mit dem Meister des Glaubens. Bei dem waren sie auch noch in der Schule. Und Paulus betont es in seinen Briefen, willst du wissen, was Glauben heißt, so frage bei keinem Menschen, bei keinem Heiligen an, frage bei Christus selbst an. Schau auf ihn. In ihm ist Gott erschienen und hat uns vorgelebt, was Glauben heißt. Nämlich in einer Gemeinschaft des Lebens mit Gott selbst stehen. Nichts wollen, als was Gott auch will. Und verwandt, Auge und Ohr, ganz gerichtet auf das göttliche Wort. Glauben heißt dann, von allen Kräften Gottes erfüllt sein. Gottes Wesen bildet sich in meinem Wesen ab. Vollkommene Identifikation mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Wer identisch ist oder wird mit Christus, der ist dann wirklich wie ein unüberwindlicher Sieger. Und für diesen Glauben ist Christus gehorsam gewesen, hat er die Gemeinschaft mit Gott als Dauerzustand gesucht. Seine Lebensziele waren Gottes Lebensziele. Ich weiß nicht, wo der Heilige Geist heute Morgen das beschrägt, die Begegnung mit uns sucht. Aber die Beschaffenheit unseres Glaubens ist für unser Zeugnis so fundamental, dass wir uns, glaube ich, diesbezüglich öfters eine Anfrage stellen müssten. Und an dieser Stelle vom Text stelle ich mal die Frage, ihr Lieben, an dieser Stelle ist in mir eine Fragestellung lebendig Und ich denke, darauf sollte jeder eine Antwort finden. Die Geschichte zeigt, die Jünger hatten in dieser Situation einen wirkungslosen Glauben. Einen wirkungslosen Glauben. Und hier ist schon angebracht zu fragen, und das gilt für mich hier genauso wie für euch, ist das meine oder unsere Situation? Wir glauben unsere Erlösung durch Jesus und leben so, dass wir im Glauben unser Ziel erreichen. Aber es gibt viele Stimmen, die sagen auch, wir glauben selbstbezogen. Wir praktizieren ein gewisses Maß an Heiligung. Das ist richtig, aber gleichzeitig lückenhaft und führt ganz schnell zu einem egoistischen Verhalten, zu einem Glauben ohne Wachstum, ohne Wirkung. Und genau das bemängelt Jesus aber hier. Wo ist unser Glaube als dienende, heilbringende Basis für den anderen, so wie es der Glaube von Jesus war? Haben wir deshalb vielleicht manchmal Probleme mit Heilungsdienst, mit dem Gebet für andere? Ich muss mich da auch immer wieder überwinden. Manchmal führt meine Frau mich dahin. Deshalb muss ich es doch erzählen. Sie ist am Freitag nicht gerade sanft von der Mauer gefallen. Ich hörte eine Stimme aus dem Garten und sah das Häufchen Elend da liegen. Ja, war so. Und ich habe schon gedacht, was wird jetzt sein? Und dann hat sie sich aufgerappelt, noch einiges gemacht und oben abends sitze ich und bereite mich hier den Gottesdienst vor. Auch mal gibt es einen Donnerschlag, liegt sie im Zimmer. Da hat das Bein, was verletzt ist, versagt. Dann hat sie aber gesagt, du bist doch Ältester. Hier ist mein Bein, du siehst es. Ich brauche das Gebet. Und ich sage euch das, für mich ist das auch, ich habe das nie von Anfang an in meinem Leben so gelernt, immer wieder ein Stück Überwindung, aber ich habe es dann gemacht. Und ich hatte gerade, und so lenkt Gott das manchmal, in dem Matthäus auch die wunderbaren Heilungsgeschichten gelesen. Da habe ich gesagt, da knöpfst du jetzt an. Und das wurde dann besser am Samstag und heute ist er hergehumpelt. Und das Bein sieht immer noch böse aus. Aber das sind die Dinge. Gott möchte einen wirkungsvollen Glauben von uns. Und ich wünsche uns das, dass Gott uns motiviert und segnet in der Auseinandersetzung mit diesem Bibeltext und mit der Fragestellung. Und die Qualität unserer Nachfolge wird offensichtlich von unserem Glauben bestimmt. Und die Jünger fragten nach der Ursache ihres Versagens, wohl wissend, welcher Auftrag Jesu für sie galt. Nämlich vorweg steht im Markus-Evangelium dann Folgendes, diese 12 Männer erwählte er zu seinen Jüngern, sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die Heilsbotschaft zu predigen und Menschen von der Macht der Dämonen zu befreien. Und nur durch Beten und Fasten können die bösen Geister dieser Art ausfahren, ist Jesu Antwort. Das ist nicht meine Antwort. Aber was sagt er damit? Ich glaube schon, dass es berechtigt ist zu sagen, ihr seid Gott nicht nahe genug. Vielleicht sagen wir jetzt, eine solche Aussage ist unverschämt. Aber ich erinnere euch, was haben wir vor wenigen Minuten gehört? Und das kann man in der Bibel belegen, was ich gesagt habe. Glauben heißt, Leben Gottes ist in uns lebendig. Wir haben in unserem Hauskreis gerade jetzt die Arbeit mit dem Heft Gott erfahren. Und da steht Folgendes, ich habe mir das nochmal dick aufgeschrieben. Gott ist einer, der sein Leben in mein und dein Leben, sprich in unser Leben, strömen lassen will. Darum geht's. Glauben heißt also wirklich, Leben Gottes ist in uns lebendig. Und Paulus betete deshalb für Gläubige, die bereits vom Geist erfüllt waren, dass die Fülle Gottes sie erfüllt. Das ist nochmal wieder ein Unterschied. Gott will das in uns tun, was er in Christus getan hat. Und das wird aber nur dann Realität, wenn wir Leben aus der engsten Verbindung mit Gott erhalten. Heiliger Geist und unser Geist verschmelzen dann zu einer Einheit. Es geht ganz einfach darum, in das Bild Christi verwandelt zu werden. Oder anschaulich, wenn wir mit Leben Christi erfüllt sind, dann sind wir ebenso eins mit Jesus, wie eine Meeresbucht mit dem Ozean eins ist, weil seine Fluten in diese Bucht strömen. Und jetzt noch die letzte Frage, wie hat Jesus das bezüglich seines Vaters gemacht? Und da gibt es nur eine Antwort. Das Gebet war für Jesus Glaubensförderung und Glaubensstabilisierung. Mit Gebet hat Jesus seine Verbindung zum Vater gepflegt. Im Gebet wurde er mit dem Vater eins. Schauen wir jetzt auf uns, dann wird deutlich, welchen Stellenwert das Gebet bei uns hat. Und die Folgen daraus haben wir auch zu verantworten. Das Gebet ist bei Jesus der Schlüssel zur vollmächtigen Nachfolge oder vollmächtigen Verbindung mit seinem Vater. Und deshalb denke ich schon, sollten wir uns überlegen, was wir mit unserer Gebetsarmut anstellen. Wie gesagt, alles, was ich sage, gilt genauso für mich. Bei Pflanzen haben wir vor Augen, alles welkt und stirbt dahin, was nicht in engster Verbindung zur Wurzel steht. Und so geht es auch bei lockerer Verbindung zu Jesus. Manchmal dauert es lange. Diese Geschichte heute Morgen ist für jeden von uns die Anfrage, wie ist es um unser Gebet des Glaubens bestellt? Mehr Leben, mehr Vollmacht, mehr Herrlichkeit Gottes, Befreiung von Dämonen. Gott, so sehe ich das von diesem Text her, macht das nicht ohne unseren Glauben. Da bindet er uns ein. Und deswegen frage ich, spüren wir hier unsere Verantwortung? Merkt ihr, das ist manchmal gefährlich, im Gottesdienst zu gehen. Die Dreieinigkeit Gottes aber will uns in sein Heilshandeln einbauen. Ist uns das bewusst? Der Vater wollte Heil für seinen Sohn. Als Jesus ihm den Weg dahin aufzeigte, sieht er seinen Anteil und bringt ihn auch vor Jesus. Sehen wir im Angesicht dieses Berichtes unseren Anteil? Und wie wollen wir reagieren? Ich kann nur so schließen, der Heilige Geist verhelfe uns zu glaubensfördernden Schritten. Amen.